Achtung des Wortes Gottes in 1. Johannes Brief Kapitel 2 ab Vers 18 bis 23. Wir hatten in der vorletzten Stunde, denn in der letzten hatten wir einen Missionsvortrag, in Vers 12 die Anrede vernommen, und zwar: Ich schreibe euch Kinder, und wir haben gehört, dass hier die Kinder Gottes angeredet wurden, weil diese Anrede verbunden war mit der Vergebung der Sünden. Jeder, der nicht Kind Gottes ist, hat von der Seite Gottes her nicht Vergebung im Blute des Lammes. Nur seine Kinder sind durch seinen Geist lebendig gemacht. Nur seine Kinder haben Vergebung im Blute des Lammes. Nur seine Kinder sind gerechtfertigt. Nur seine Kinder stehen vor ihm, dem lebendigen Gott. Dann hatten wir diesen Vers 12, der die ganzen Kinder Gottes ausdrückt, dann im Vers 13 benannt. Da heißt es: Ich schreibe euch Väter, ich schreibe euch Jünglinge und ich schreibe euch Kindlein. Und es ist doch bezeichnend, wie diese Dinge im Einzelnen nun erklärt und abgewickelt werden. Einmal in Vers 14 beginnend an die Väter, und wir hatten gesagt, dass die Väter eigentlich nur einen Satz abbekommen, dass sie den erkannt haben, der von Anfang ist, sodass von 14 bis Vers 17 die Jünglinge angesprochen werden und von Vers 18 nun am längsten die Kindlein. Und weil in den einzelnen Mitteilungen recht viele Ermahnungen, Hinweise, Ermunterungen und Zurechtweisungen enthalten sind, sollten wir annehmen, dass solche, die Gottes Wort als Kindlein anspricht, nur solche sind, die erst oder noch nicht lange zum Herrn gekommen sind oder solche, die noch schwach im Glauben gefunden werden. Der Jesus will nicht, dass wir schwach sind im Glauben. Er will uns durch ein wachstümliches Hingelangen von diesem Zustand des Kindleins zum Jüngling und damit zum Mannesalter führen. Und somit kommen wir in Vers 18 zu der Auslegung, was der Apostel Johannes nun zu diesem Kindlein alles zu sagen hat. Und es ist bezeichnend, dass er nicht andere Dinge mitzuteilen hat, als gerade das gewaltige und große Problem unserer heutigen Zeit. Wir könnten fragen, warum? Doch sicherlich deshalb, weil diese Kindlein am stärksten den Elementen des antichristlichen Geistes ausgesetzt sind gegenüber denen, die hier Väter genannt werden. Es ist klar, dass ein Vater sein Kind abhält von so mancherlei Gefahren, von Krankheiten, von Einflüssen, von Gefahrenzonen. Der Vater stellt sich schützend vor das Kind. Es ist eine ganz natürliche, gottgegebene Abfolge. So tut es auch unser himmlischer Vater, der seine mächtige Gotteshand über seine Kinder hält, damit sie abgehalten werden sollen von diesen mancherlei Gefahren. Und es ist eigentlich die Frage an uns, ob wir bereit sind, uns unter die schützende Hand unseres Herrn und Gottes zu stellen, oder ob wir meinen, in eigener Selbstgerechtigkeit herauslaufen zu können, um den Beweis erbringen zu sollen, wir könnten in eigener Machtsituation existieren. Es wird jeden schlecht bekommen, und wenn wir uns schon bereit finden, in der Nachfolge Jesu gefunden zu werden, dann nur so, dass wir auch unter seiner Hand uns bewegen und nicht anders. Diesen Kindlein, die nun hier angesprochen werden, ist gesagt, dass es die letzte Stunde ist. Diese Redewendung der letzten Stunde ist ein Ausdrucksbild der letzten Zeit. Die letzte Zeit wird also zusammengefasst mit der letzten Stunde. Wenn wir einen Tag erleben, wir hatten vor längerer Zeit an einer großen Baustelle auch einen großen Baum. Da hieß es, Der wird jetzt umgemacht und da sagt einer, jetzt ist sein letztes Stündlein gekommen. Das heißt, eine letzte Stunde ist verbunden mit gewaltigen nachfolgenden Ereignissen. Das ist das letzte Stündlein. Diese letzte Stunde, von der hier geredet ist, ist die letzte Stunde der Gnade vor einem anbrechenden und vorausgesagten Gericht, das alle Menschen treffen wird, die nicht unter der bedeckenden Macht des Blutes Jesu gefunden werden. Nicht solche, die errettet sein möchten, sind errettet, sondern die Erlösung gefunden haben durch die Kraft der Vergebung seines Blutes, die einen direkten Bezug zu Christus haben. Nur solche, die den Geist Gottes in ihren Herzen haben, nicht andere. Nicht solche, die ihr Errettetsein zurückführen auf die Zugehörigkeit irgendeiner Organisation. Sondern Gottes Wort sagt in Johannes 1,13, die durch den Geist Gottes wiedergeboren sind. Darauf kommt es an, dass wir wiedergezeugt sind, wiedergeboren, dass wir zu neuem Leben gekommen sind, die aus Gott geboren sind. Wenn wir aus Gott geboren sind, dann muss Gott unser Vater sein. Wenn wir nur unsere leiblich-fleischliche Abkommenschaft ins Feld führen wollen, die gilt nicht für das Göttliche, sondern nur für das irdisch-leibliche. Das genügt aber nicht, um ewiges Leben zu haben. Wir müssen aus Gott geboren sein. Das ist die letzte Stunde und Johannes sagt, wie ihr es gehört habt und verbindet diese letzte Stunde mit dem Auftritt des Antichristus, der kommt. Dass der Antichrist kommt. Wir, die Gemeinde Jesu, erwarten nicht den Antichrist, sondern wir erwarten unseren Herrn Jesus. Das ist ein Unterschied. Und die Gemeinde Jesu hat vom Wort Gottes her mitgeteilt, nicht die Möglichkeit, den Antichristus zu sehen. Er ist also eine Person, die verheißen ist nicht für uns, sondern für die verlorene Welt. Und bevor das Gericht beginnt, hat Gott verheißen, dass er die Gemeinde aufnimmt. Wir werden also beim Herrn sein. Und dann ist die Auslieferung der Menschheit an den, der selbst ins Gericht kommt und durch den Hauch seines Mundes verzehrt wird, der Antichristus. Wer ist der Antichristus? Gleichso wie Jesus Christus, der Sohn vom Himmel ist, und wir wissen, dass er bei der Mariengeburt durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, im Fleische, so haben wir in der Person des Antichristus nicht nur einen Geist schlechthin zu sehen, sondern eine Person, hinter dem sich ein gewaltiger Geist verbirgt. Und diese Person ist der im Fleische durch Satan gezeugte Sohn des Verderbens. Ein Gegenspieler, ein Nebenspieler unseres Herrn Jesus Christus, der als Sohn vom Himmel bezeichnet wird, im Vergleichsbild zum Sohn des Verderbens, der Sohn von der Erde, sagt der Herr selbst. Weil das, was irdisch ist und die Erde betrifft, vergeht, so ist auch diesem Gegenspieler Christi das Ende verheißen, bereits im Neuen Testament. Wir erwarten nicht den Antichristus, aber wir wissen, dass er nicht offenbar werden kann, solange die Gemeinde mit dem Heiligen Geist auf dieser Erde ist. Und im gleichen Augenblick, wo die Gemeinde aufgenommen wird, wird auch der Heilige Geist aufgenommen. Und in dem gleichen Augenblick beginnt eine ganz neue Ära. Gott offenbart sich nicht mehr im Heiligen Geist, sondern in den beiden Söhnen des Öles, Zacharja 4, Vers 12, in Verbindung mit Offenbarung Kapitel 11, Vers 1 bis 13. Und dort erleben wir nun, wie durch diese beiden Zeugen nun wieder eine neue Hinwendung zu Gott in Mittlerrollen möglich ist. Für unsere Zeit haben diese beiden Zeugen keinerlei Bedeutung. Wir werden sie nicht sehen im Zustand des Fleisches, des Leibes. Wir finden in diesen beiden Zeugen ein Gegengewicht zu dem Antichristus. Und er wird 3,5 Jahre wirken und dann wird er sich gegen diese beiden Zeugen auflehnen und wird sie zu Tode bringen. Und mit dieser Auflehnung, die etwa in der Mitte der Gerichtswoche nach Daniel 9, Vers 24 bis 27 abfolgert, dürfte klar sein, dass nun in dieser zweiten Hälfte das Harte, das Eigentliche des Gerichts zu finden und zu sehen ist. Wir haben also mit der Person des Antichristus, den Sohn des Verderbens, zu sehen, von dem Paulus im Thessalonicher sagt, dass er sich in Person auch in den Tempel setzt und eine Lüge von sich gibt und sagt, dass er Gott sei und lässt sich in diesem Zustand der Verlogenheit von der Menschheit anbeten. Sie bringen ihm, diesen verlogenen Christus, bringen sie göttliche Verehrung dar, diesen Gegenspieler unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben ihn als Sohn von der Erde zu sehen, im Gegenspiel im Sohne des Menschen. Und wir sind froh, dass wir mit dieser Person nichts zu tun haben, aber die Bibel sagt, dass schon damals in der Zeit, in der der Apostel Johannes lebte, viele, sagt er, Antichristen geworden. Das heißt also, man kann Antichrist werden. Und zwar deshalb, weil der Antichrist kommt. Wir haben heute nicht die Zeit, in der der Antichrist offenbar ist. Aber wir haben heute, wie damals zur Zeit des Apostel Johannes, haben wir eine Zeit, in der der Geist des Antichrist schon wirksam war. Und das, was wir heute haben, ist eine Zunahme der Macht des Antichristus im Geiste. Und alles drängt auf einen bestimmten Punkt, an dem diese Person offenbar wird. Und das, was wir heute als Abfall bezeichnen, ist die Zubereitung der Inbesitznahme seines Thrones über diese ganze Menschheit, aber niemals über die Gemeinde Jesu. Und wir freuen uns, dass wir zur Gemeinde des Herrn zählen dürfen, worin nun die Geschehnisse des Gerichts, solche, die unter der Bedeckung des Blutes Jesu stehen, nicht betroffen sind. Und weil nun heute schon viele Antichristen geworden sind, wissen wir, sagt Johannes, dass es die letzte Stunde ist. Die letzte Stunde heißt also die letzte Zeit, der letzte Abschnitt vor einem gewaltigen Eingriff und Geschehnis, das verbunden sein wird mit dem kommenden Zorngericht, von dem Gottes Wort sagt, dass niemand diesem Gericht entfliehen wird oder werden kann. Der Jesus sagt, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Es ist eine Frage unseres Glaubens, ob wir Ja dazu sagen. Es gibt auch Gläubige, die sagen Nein, die wissen es besser als der Herr Jesus. Wir setzen uns mit solchen Menschen nicht auseinander, weil sie außerhalb des Glaubens gefunden werden, wie die Bibel sagt. Deshalb sagt auch Gottes Wort, wenn wir glauben, gleich wie die Schrift sagt, Johannes 7, Vers 38, dann sollen Ströme lebendigen Wassers aus unserem Leibe fließen. Nicht, wenn wir glauben, wie wir meinen. Das ist wieder etwas anderes. Deshalb sagt Gottes Wort, auch die Teufel glauben und zittern. Aber das gilt und reicht nicht für eine Errettung. Wir haben eine Christenheit um uns, die letztlich auch im Glauben gefunden wird. Aber das ist ein Glaube, der nicht rettet. Es ist eine Christenheit, die glaubt, dass der Taufschein zum Einlass in des Himmels Herrlichkeit reiche. Das ist ein Irrtum. Das ist eine Irrlehre. Wir machen darauf aufmerksam, dass kein papierender Hintergrund auch nicht eine Knebleinstaufe errettet. Nicht dieses materielle Wasser rettet. Sondern unsere Errettung ist allein in Jesus Christus. In der Inanspruchnahme seines ganzen Opfers am Kreuz, mittels seines Blutes, in dem er Frieden gemacht hat, am Kreuz. Das müssen wir von der Glaubensseite her an uns geschehen lassen. Die Frage an uns ist, ob wir bereit sind, die Aussage des Wortes Gottes, in dem Gott persönlich durch sein Wort redet, dass wir Ja sagen zu seinem Reden. Und wenn wir Ja sagen, dass wir dann nicht versuchen, noch Lebensgebiete vom alten Menschen her wert zu achten, mit ausleben zu lassen. Wenn wir uns Christus hinwenden, dann gilt nur eine ganze Hingabe an ihn im Glauben, nicht eine halbe Sache. Das sind immer die übelsten Dinge, wenn halbe Sachen gemacht werden. Nun sagt Johannes weiter in Vers 19, sie sind von uns ausgegangen. In dieser letzten Stunde, in der Ermahnung an die Kindlein, sie sind von uns ausgegangen. In dieser letzten Stunde hineingeredet, wir lesen da in Römer 13, den Vers 11. Und dieses noch, sagt Paulus, Römer 13, Vers 11, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Also Paulus bestätigt diesen gleichen Zeitabschnitt als diese Stunde, die da ist. Wie auch dieser Johannes sagt, dass es die letzte Stunde sei. So haben wir es hier mit der letzten Stunde zu tun, von der auch Paulus redet und verbindet solches, dass wir auf den Schlaf aufwachen sollen. Es ist notwendig, dass ein großes Wecken beginnt, auch in unserem christlichen Abendland, dass solche, die sich Christen nennen und von Gott nicht als solche gefunden werden, dass sie wachgerüttelt werden, dass es gilt, zur Wiedergeburt hindurchzudringen, weil wir wissen, dass nur ein Wiedergeborener Bestand hat vor dem kommenden Zorngericht Gottes und nicht ein Glaubender, wie wir das im Bild der 10 Jungfrauen finden, die da alle 10 gläubig waren und 5 davon töricht geheißen wurden. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Wir wollen hier ganz kurz noch sagen, dass das Bild des Antichristus aus dem griechischen Urtext übersetzt nicht gegen Christus heißt, sondern ein neben Christus, der sich neben Christus aufbaut und vorgibt, er sei Gott. Er hat in seinen anfänglichen Symptomen niemals das Gegen, denn er schließt nach Daniel 9, Vers 27 in der 70. Jahrwoche einen Bund mit den vielen Israeliten. Und in der Mitte wird er den Bund brechen, sagt dann Daniel. Das heißt also, einen Bund schließt man nicht mit einem Gegen, sondern mit einem Dafür. Und deshalb ist es ein Neben Christus. Und deshalb sollten die Antichristen nicht als solche gefunden werden, die etwa aus dem atheistischen Lager kommen. Das sind keine Antichristen. Sondern das sind solche, wie Johannes sagt, sie sind von uns ausgegangen. Sie kommen aus der Verkündigung, aus der Gemeinde Jesu, haben das Wort gehört, aber waren nicht wiedergeboren. Und das ist der Exzess heutiger Zeit, in dem es zur Scheidung kommt innerhalb der ganzen Christenheit, in dem abgewogen und geschieden wird, das Echte vom Unechten, Spreu vom Weizen. Die Frage an uns ist, wenn wir noch nicht zur Wiedergeburt gelangt sind, dass wir die Frage so ernst nehmen und lassen keine Ruhe mehr über die Dinge kommen, damit wir auch den Herrn bitten, er soll uns beunruhigen durch seinen Geist, bis wir zur Ruhe gelangt sind in Christus Jesus. Wir haben diese Ruhe nur und ausschließlich in Jesus. Außerhalb Jesu gibt es keine Ruhe, wir kommen nicht zur Ruhe. Wir sind dankbar, dass Christus bereits für uns als der Erste vorangehend in die Ruhe eingegangen ist, zur Rechten der Majestät. Und so ist unser Zuhause droben in den himmlischen Örtern. Wir sehen also in den Antichristlichen und solchen, die diesen Geist haben, jene Christen, die mit dem Christentum verbunden waren, im Bilde jener 10 Jungfrauen, die alle 10 den gleichen nach außen hin sichtbaren christlichen Weg gingen und 5 dennoch noch töricht genannt wurden, weil sie den Heiligen Geist nicht hatten. Darauf kommt es an. Das ist überhaupt das Entscheidende, dass wir den Heiligen Geist besitzen und nicht das Zeugnis, christlich zu sein. Das rettet uns absolut nicht, aber es kann uns zum Verderben gereichen, indem wir meinen, weil wir Christen sind, werden wir wiedergeboren. Das stimmt nicht, das ist ein Fax. Sonst nichts. Das ist eine Lüge Satans. Deshalb kommt auch hier Johannes ganz klar auf das Thema der Lüge zu sprechen. Und zwar in Vers 22. Da redet er dann von der Lüge. Und wir könnten sagen, warum redet er denn dann plötzlich von der Lüge? Weil solche, die aus ihrer Mitte ausgegangen waren, die neben ihnen gingen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, als sie sich absonderten von den Kindern Gottes. Deshalb steht geschrieben, wer sich absondert, sondert sich ab zum Gericht. Und meine Seele wird kein Wohlgefallen an ihnen haben. So steht es geschrieben. Wer sich absondert, sondert sich ab zum Verderben. Das sagt Gottes Wort. Diese haben sich abgesondert. Wir können also sagen, dass in der Urgemeinde schon jener Trend war, dass eine Reihe solcher zum Glauben kamen, aber nicht zur Wiedergeburt. Und genau diese Leute sonderten sich dann aus der Gemeinde Jesu ab und standen neben der Gemeinde Jesu in einer Lehre der Nikolaiten. Das ist das, was wir auch in den Sendschreiben als der Lehre der Nikolaiten bezeichnet haben. Diese Nikolaiten sonderten sich ab, weil sie nicht zur Wiedergeburt in Christo Jesu gelangt waren. Die Frage an uns heute Abend ist, ob wir alle wiedergeboren sind. Wer in unserer Mitte nicht wiedergeboren ist, ist nicht errettet und geht verloren. Für alle Zeiten. Da gibt es keine Heilung mehr. Gottes Wort redet deutlich und vernehmlich über diese Dinge. Sie sind zwar von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Sie hatten nicht unseren Geist. Denn wenn sie von uns gewesen wären, sagt Johannes, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Und er deutet damit hin auf das Zeichen der Gemeinschaft. Nach Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie verharrten aber, und da heißt es eins, in der Gemeinschaft. Das heißt, dass diese nicht in der Gemeinschaft der Kinder Gottes gefunden wurden, sondern sie sonderten sich ab. Und durch die Absonderung wurden sie offenbar, dass sie nicht zu denen gehörten, die wiedergezeugt durch den Heiligen Geist gefunden wurden. Auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Dieses alle dreht sich hier in Verbindung mit jenen, die den antichristlichen Geist haben, die nebenchristlich denken. Und zwar so, es sind solche, die sagen, ja, man muss schon an ein klein bisschen was glauben. Oder die da sagen, naja, ab und zu muss man doch nochmal in die Gemeinschaft oder in die Gemeinde oder in die Kirche gehen. Oder solche, die da sagen, naja, ich bin ja christlich getauft. Alle diese, wenn sie nicht zur Wiedergeburt durch den Geist Gottes gekommen sind, werden verloren sein, für alle Zeit, für immer da. Aber interessant ist, dass sie offenbar werden. Sie können sich nicht auf Zeit verhalten, sondern sie werden offenbar in der Gemeinde der Wiedergezeugten oder Wiedergeborenen. Und es ist notwendig, dass wir ganz im Lichte Gottes gefunden werden, um uns selbst zu kennen. Und nun redet er solche an, die zur Wiedergeburt gelangt sind, in Vers 20 und sagt, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisset alles. Wenn es hier heißt, ihr habt die Salbung, da ist ein Bild des Alten Testaments gemeint, in denen solche, die für den Dienst Gottes tauglich werden sollten, Priester, Könige, Propheten, sie wurden gesalbt im Namen des Herrn. Und diese Salbung stand im Zusammenhang rein alttestamentlich mit dem Empfang auf Zeit hinsichtlich des Heiligen, des Geistes Gottes. Und das hat nun die Bibel zum Anlass genommen, um diese Salbung auch neutestamentlich auszudrücken. Und zwar meint mit der Salbung Gottes Wort Neuen Testament, dass wir den Heiligen Geist besitzen. Das ist die Salbung. Und wenn es hier heißt, durch den Heiligen, dann wird offenbar, dass wir uns selbst diese Salbung nicht vermitteln können. Wir sind nicht befähigt, uns selbst zu salben. Genau wie wir nicht selbst befähigt sind, uns selbst zu zeugen. Das ist nur bei Gott möglich, bei dem es heißt, der Leben in sich selbst hat. Wir haben kein Leben in uns selbst, sondern wir haben nur Leben, ewiges Leben durch Wiedergeburt, wenn wir in die Gemeinschaft mit Jesus, dem Licht, treten. Und sonst gibt es keine Wiedergeburt und auch kein Leben. Und damit haben wir die Salbung von dem Heiligen, das Wort dem Heiligen heißt dem Heiligen Geist. Nicht dem Geist Gottes, beachten wir bitte. Denn die Salbungsangelegenheit war eine Sache und ein Auftragsteil des Heiligen Geistes. Und zu denen, die nun wiedergeboren sind, sagt er, ihr habt die Salbung von dem Heiligen, oder wir könnten sagen, von dem Heiligen Geistes, von dem Heiligen Geiste. Und da setzt er hinten an, und ihr wisst alles. Das deutet hin auf die Funktion des Heiligen Geistes in Johannes, Evangelium, wo der Herr Jesus sagt, dass euch der Heilige Geist in alle Wahrheit leiten und führen wird. Und das meint er hier. Mit dem alles bezeichnet er auch einschließlich die Geschehnisse um die Dinge jener Zeit des Antichristus und um die Dinge des errettet und verloren Werdens. Der Jesus möchte uns Gnade schenken, dass wir so recht alles das in uns aufnehmen, dass wir wissen und erkennen, dass wir von Natur aus absolut Verlorene sind. Und wenn wir nichts tun und gar nichts tun, bleiben wir so verloren, wie wir von Natur aus sind. Da möchte uns Gnade schenken, dass wir erkennen, dass wir eine Rettung und einen Retter brauchen, den Retter Jesus Christus. Und Johannes sagt nun, ich habe euch geschrieben, nicht etwa deshalb, weil ihr die Wahrheit nicht wisst. Denn solche, die die Salbung haben, stehen ja unter der direkten Belehrung des Heiligen Geistes. Das ist das Zeichen der Kinder Gottes, der Gotteskindschaft. Dass wir uns nicht mehr selbst leben und selbst lenken und selbst leiten, sondern dass wir unter der Leitung des Geistes Gottes stehen, unter der Leitung des Heiligen Geistes, unter der Leitung Jesu und unter der Leitung des himmlischen Vaters. Das heißt, dass wir nicht mehr unseren Willen suchen oder ihn ausüben möchten, sondern dass wir suchen, den Willen Gottes zu tun. Und da kommt uns Gott in wunderbarer Art zu Hilfe durch sein Wort. Und alles das, was außerhalb der Mitteilung des Wortes Gottes steht, ist nicht durch den Heiligen Geist geleitet. Deshalb sagt Gottes Wort in Johannes Evangelium, alles das uns lehren wird, was er beim Vater gesehen hat. Und vom Sohne wird er uns lehren. Er wird nichts aus sich selbst reden. Der Heilige Geist wird niemals etwas aus sich selbst tun, sagt die Bibel. Und wenn schon der Heilige Geist nichts aus sich selbst tut, wie viel weniger wir, die wir einen Dreck sind, von Natur aus. Wir sollten durch die Wiedergeburt vorher vorangehen zu einer Komplettierung der Umsinnung gekommen sein. Umsinnung, ein Umdenken, und zwar nicht mehr in der Denkart des materiell Verlorenen, sondern des Göttlichen, des Bleibenden, des Wortes Gottes, dass wir in der Gesinnung Christi Jesu gefunden werden, so zu denken, so zu handeln. Denn unsere Handlungen werden ausgerichtet von unserer Denkart. Und so wie wir denken, so wie wir unsere Sinne anfüllen lassen, unsere Gedanken, so handeln wir auch. Und unsere Handlungen sind ausgefüllt oder werden gesehen von unserer Denkart. Deshalb sollen wir uns durchheiligen lassen nach Geist, Seele und Leib. Auch unseren Geist durchheiligen lassen, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen unter der Zucht des Christus. Dass wir unseren Gedanken nicht freien Lauf lassen, sondern dass wir in der Abhängigkeit zuchtvoll vor unserem Gott gefunden werden. Darin liegt Sieg und Heiligung. Und deshalb schreibt er es uns nicht, weil wir etwa die Wahrheit nicht wissen. Wenn wir die Salbung haben, haben wir die Wahrheit und nicht nur die halbe, sondern die ganze. Eine andere Frage ist die der Erkenntnis, der Tiefe der Erkenntnis. Das ist eine andere Sache. Aber die Wahrheit haben wir, weil wir Jesus haben und Jesus ist die Wahrheit. Es gibt keine andere Wahrheit außer Jesu. Und es ist wohl dem zu sagen, der Jesus im Herzen hat, weil er zur Ruhe gekommen ist von dem Kampf der Sünde, von dem Streit der Sünde in unserem Leibe, zur Ruhe eingegangen in Christo Jesu, und zwar zum Frieden Gottes und zu der Freude in Jesus. Und dann in menschlichen Herzen die Liebe Gottes. Wenn auch die Liebe Gottes in uns und an uns nur schwach oder kaum sichtbar ist, so ist es doch eine Tatsache, dass sie da ist. Und zwar jedes Kind Gottes wird spüren, dass es in der liebenden Art Christi sich selbst lieben lässt. Das ist nicht eine Denkart der Welt, sondern nur vermittelt durch den Heiligen Geist. Und wir können nur den Nächsten gegenüberstehen in der Liebe des Christus, wenn wir selbst uns von Christus lieben lassen. Und das ist nicht außerhalb des Opfers Jesu am Kreuz. Das gibt es nur innerhalb der Vergebung, der absoluten Vergebung, in der wir nicht in einer Hoffnung gefunden werden, sondern im Wissen, auf das wir wissen, dass wir Kinder Gottes heißen. Sondern weil ihr sie wisset, und zwar diese Wahrheit, von der hier geredet ist, und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Keine Lüge ist aus der Wahrheit, denn die Lüge steht im harten Konfront gegen die Wahrheit. Und wenn der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit, dann sollten die Kinder Gottes daran gefunden werden durch Umsinnung, dass ihre Sinne in die entgegengesetzte Richtung jetzt gefunden werden durch Entscheidung in der Nachfolge Jesu, nämlich die Sinne auszurichten auf Christus, den Verherrlichten. Und weil er herrlich ist, will Gott auch an uns seine Herrlichkeit, wenn es auch im schwachen Zustand des Leibes geschieht, aber gefunden wissen. Wer ist nun der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Wer wissen will, ob es heute noch Lügner gibt, der braucht nicht weit zu gehen. Die Bibel redet im großen Stil von allen Menschen und sagt, alle Menschen sind Lügner. Das ist eine bittere Sache, aber eine Wahrheit, weil sie Gottes Wort bringt. Und wir könnten deshalb von der einen Seite jenem Aspekt der Lüge nicht vor Gott bestehen, wenn wir nicht die Vergebung im Blute des Lammes hätten. Und das ist das Wunderbare, dass Gott uns nicht mehr sieht, wenn wir seine Kinder geworden sind, nach dem Zustand unseres Unvermögens oder unseres Danebenschlagens und daneben Laufens, sondern er sieht uns im Reichtum der Vollkommenheit des Opfers seines Sohnes. Und da ist nur Vollkommenheit und Harmonie zu finden. Wer ist nun der Lügner? Gibt es überhaupt noch einen Lügner, der größer sei als der, der da sagt, es gebe keinen Christus? Der da die Sohnschaft Gottes in Jesus verleugnet, der da sagt, dass Jesus nicht der Christus ist. Jesus ist sein irdischer Name, der Name Jesus. Er ist verbunden mit Heiland, mit Heil und Retten. Während Christus der Name des Gesalbten ist. Und so hat das Wort Christus mehr oder primär Bedeutung auf Israel, während Jesus primär die Bedeutung für die Heiden hat in heutiger Zeit. Beides ist natürlich richtig. Wir sehen darin die Fülle, dass er, Jesus Christus, die Fülle des Sohnes Gottes ausmacht. Aber es genügt, wenn wir zu Jesus beten. Es macht vielen Kindern Gottes noch Not. Die sagen, zu wem soll ich eigentlich beten? Zum Herrn Jesus oder zum Vater im Himmel? Nun, ich möchte sagen, darauf kommt es überhaupt nicht an. Sondern es kommt darauf an, dass wir beten. Wer den Namen Jesu nennt, wird in der Automation Gottes immer gleichzeitig zum Vater beten. Es ist nicht das Entscheidende, was wir ansprechen, sondern dass wir beten. Und zwar gottgemäß. Wer nun betet, muss ihn anbeten in Geist und Wahrheit. Das ist eigentlich die Bedingung. Aber es heißt nicht hier zum Vater oder dass nur der Sohn angesprochen werden soll. Wer zum Vater betet, hat sicherlich gleichzeitig die Ehre des Sohnes mit vereinigt in diesem Anreden des Vaters im Himmel. Aber es ist klar, dass wir finden werden, dass die meisten zu Jesus Christus beten. Warum? Weil wir in Jesus das Sühnopfer haben. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Der Vater ist uns hinsichtlich des Sühnopfers nicht so nahe wie der Sohn. Ja, das ist ganz klar, weil der Vater den Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Nicht der Vater hing am Kreuz, sondern die Liebe des Vaters findet den höchsten Ausdruck in der Sendung seines geliebten Sohnes. So etwa sollten wir sehen. Und deshalb ist es eigentlich gleich, zu wem wir beten, denn der Jesus sagt selbst, ich und der Vater, wir sind eins. Wer also zum Vater betet, betet gleich so zum Sohn und umgekehrt. Der Antichristus und der Geist des Antichristus verleugnet also Jesus als Christus und deshalb heißt es dann weiter, dieser ist der Antichristus, der den Vater und den Sohn leugnet. Warum leugnet er denn den Sohn und den Vater? Weil er sich in den Tempel setzt und sagt, ich bin Gott. Deshalb muss er den wahrhaftigen Gott leugnen. Die Frage ist, ist er denn überhaupt zu leugnen? Wir könnten sagen, nein. Gott ist ja nicht zu leugnen, aber er tut's hier. Er stellt sich öffentlich auf und sagt, es gibt keinen Gott. Jetzt schaut man mich alle schön an. So etwa, das ist seine Art. Und er tut vor ihnen große Zeichen der Lüge und Wunder. Und dadurch werden die Menschen auf diese Dinge hereinfallen. Auf diese gewaltigen Lügenwerke der Finsternis. Wir haben das in Thessalonicher, 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Da wird von diesem Antichristus in Vers 8 und 9 geredet und beachten wir bitte dann Vers 9 besonders. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht Das ist die Wirksamkeit des Antichristus in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge. Das ist ein Symptom der letzten Zeit, sich gipfelnd in der Offenbarung des Sohnes des Verderbens, des Antichristus, dass diese Person gewaltige Zeichen der Wunder und Lüge tut. Und diese Menschen, die den Geist nicht haben, den Heiligen Geist, werden auf diese Lügenwunder hereinfallen. Ist ganz klar. Weil sie ja nicht unter der Führung Gottes stehen, sondern unter der Führung eines lügnerischen Dämons. Dieser ist der Antichristus, der sowohl den Vater im Himmel und den Sohn leugnet. Und jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Es gibt also keinen Zustand, dass jemand sagt, ich habe den Sohn, aber ich habe den Vater noch nicht. Das gibt es nicht. Es gibt auch nicht einen Zustand, dass jemand sagt, ich habe einen Vater, nur mit dem Sohn habe ich noch keine Berührung gefunden. Niemand kommt zum Vater als durch den Sohn und umgekehrt. Niemand kommt zum Sohn als durch den Vater, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Wohin denn? Zum Sohn. Das ist Gemeinschaft, die auch Johannes in Kapitel 1 anführt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohne Jesus Christus. Vers 4. 1. Johannes 1, Vers 3 am Ende. Das ist die Gemeinschaft, die wir haben mit dem Vater und mit dem Sohne durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist also immer die Triebwirkung, die vermittelnde Triebwirkung, die eigentlich die Gemeinschaft mit dem Vater und Sohn komplettiert. Und damit wird gesagt, dass jeder, der den Sohn leugnet, den Vater nicht hat, und wer den Sohn bekennt, auch den Vater hat. Interessant ist, dass hier das Bekenntnis angesprochen ist, und zwar das Bekenntnis des Sohnes. Wer den Sohn, der Jesus bekennt. Jetzt geben wir bitte Acht. Hier heißt es nicht, wer den Vater bekennt. Vielleicht ist uns das aufgefallen. Es gibt Richtungen, die nicht wiedergeboren sind, die bekennen den Vater. Denken wir nur auch an das heutige Israelitentum. Sie bekennen Gott, den Vater, aber nicht Jesus. Deshalb heißt es hier, wer den Sohn bekennt, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht bekennt, hat den Vater nicht. Deshalb bekennen wir Jesus. Das soll uns wirklich hier zum Nachdenken veranlassen. Wir schlagen in Johannes 15, Evangelium Johannes 15, den Vers 23 auf. Das sind solche, die den Sohn und den Vater verleugnen. Da wird gesagt, Johannes 15, Vers 23, wer mich hasst, sagt Jesus, der hasst auch meinen Vater. Niemand kann den Vater lieb haben, der den Sohn Jesus hat. Und umgekehrt. Das ist nicht drin. Aber der Herr Jesus ist der Mittler, den Gott eingesetzt hat zwischen uns Menschen und Gott selbst. Und es ist kein anderer Mittler. Der Vater hat die Mittlerrolle abgegeben an den Sohn. Und so sagt Gottes Wort damit, ein jeder den Sohn ehren soll. Der Sohn soll geehrt werden nach dem Willen Gottes. Wir können den Sohn nicht besser ehren, als dass wir mit unseren Sünden zu Jesus kommen und uns Christus Jesus ganz ausliefern. Das ist wohl die größte Ehre. Denn dass dieses geschehen ist, der Wiedergeburt, ist besonders registriert im Neuen Testament. Und da heißt, deshalb wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und deshalb sollten wir die Buße eines Sünders als einen Anlass erkennen, dass der Himmel in Bewegung gerät. Das liegt in unserer Hand, den Himmel mal zu bewegen. Und das ist auch die Absicht Gottes, unseres Herrn, den Himmel öfters bewegt zu wissen. In Gemeinden, in denen niemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, da ist eigentlich alles faul. Es ist das Zeichen des Lebens, dass Menschen errettet werden. Errettung heißt Jesus. Und dort, wo Jesus ist, da ist was los. Da muss Leben offenbar werden. Sichtbares Leben. Leben aus Gott. Und wir wissen, dass der Jesus, obgleich er in den Tod gegangen ist, doch Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat. Mit der Auferstehung Jesu haben wir gleichbedeutend den Beweis des Lebens durch unseren Herrn. Und so wie Christus lebt, dürfen seine Kinder, die an ihn glauben, ebenso leben. Und wir dürfen uns unseres himmlischen und ewigen Lebens erfreuen. Und deshalb ganze Nachfolge Jesu, ganze Auslieferung an Christus, unserem Herrn. Der Vers 24, den hatten wir noch nicht. Er kommt das nächste Mal dran. Aber ich hatte hier Folgendes gesagt. Aus dieser ganzen Schriftstelle ist hier zu erkennen, dass in der Urgemeinde wiedergeborene Christen waren und gleichzeitig waren solche, die nicht wiedergeboren waren darin, und das waren die, die sich absonderten. Es waren jene, die den Geist des Antichristus besaßen. Und auf die bezieht sich das auch hier. Und dann ist einem das klar. Man muss es im Zusammenhang lesen. Wenn man das im Sinn hat, ergibt sich's dann automatisch. Das lesen wir eben hier in Vers 19. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Wer also bleibt, ist in ihm. Das ist auch Johannes 15 Tenor. Das ist, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist das menschliche Erkennungszeichen. Ja. Ja. Dann, ja. Ja, die Bleibende, ja.
Und dann sagen sie plötzlich, auf euch haben wir gewartet. Wir haben das schon so klar von Gott gezeigt gekriegt, dass der eine kommen muss und uns das Heil bringen. Und die sind schon so durch den Heiligen Geist vorbereitet, die können dann, sind schon ganz aufgeschlossen und können dann zum Glauben geführt werden. Dass die Missionare manchmal nur so staunen. Haben die nicht schon Gott gehabt und haben die nicht auch schon vom Heiligen Geist etwas gehabt vorher?
Ja, das ist schon möglich, aber ich glaube, wir sollten ja eigentlich in diesem ganzen Abschnitt als ein vorlaufendes Ereignis im Neuen Testament geschildert wird. Der Vater zieht. Wie viel Ziehen des Vaters hat Gott an uns gewandt? Oder zieht er heute noch? Der Vater zieht nicht mehr, wenn wir zur Wiedergeburt gelangt sind, sondern dann hat euch der Vater lieb, heißt es. Er zieht nur solche, die sich noch nicht haben lieben lassen. Die zieht er. Wohin? Zum Sohn der Liebe. Natürlich wird es da viele Variationen geben, die man so in pauschal nicht fragend beantworten kann. Man müsste dann schon ganz speziell und präzis solch einen Fall haben, dann könnte man klarer sehen an den Begleitumständen, ob es mehr das Wirken des Heiligen Geistes schon war oder ob es das Ziehen, das vorausgegangene Ziehen des Vaters sein sollte. Oft läuft auch solches zusammen, auch das müssen wir erkennen. Das, was ich noch sagen möchte, ist Folgendes. Wir haben in Vers 13 Ich schreibe euch Väter, ich schreibe euch Jünglinge, ich schreibe euch Kindlein. Und zwar hat er ihnen geschrieben, dass sie die Regeln des Lebens kennen sollten. Und wir haben auch in den neutestamentlichen Bildern des Todes diese drei. Denken wir an Lazarus, das war ein Mann. Wir denken an den Jüngling Zunain und wir denken an das Kindlein, das Töchterlein Jairi. Da haben wir wieder diese dreidimensionale, die Christus aus den Toten auferweckt hat. Und wir haben ein ähnliches Bild hier. Es ist das Wachstümliche, dass das Leben Christus für alle da ist, für die Kindlein, für die Jünglinge und für die Väter. Er will nicht, dass wir Kindlein bleiben. Er will, dass wir zur ganzen Kraft hindurchdringen zu diesem vollen Wuchse zum Mannesalter, sagt Paulus. Und es ist nun unsere Aufgabe, dem Herrn anzuhangen von ganzer und tiefer Seele, damit wir in diese innige Gemeinschaft mit Jesus Christus hineinkommen und uns in dieser Gemeinschaft bewegen und jede Gemeinschaft, die nicht Christus heißt, ablehnen. Der Jesus hat uns ohne dies nur erlaubt, uns im Machtbereich des Sohnes seiner Liebe zu bewegen. Überall dort, was der Herr uns nicht geheißen hat, ist nicht nach seinem Willen. Wenn wir den Geist Gottes haben, brauchen wir ihn nur zu fragen, Herr, willst du, dass ich das und jenes tue oder nicht tue? Der Geist Gottes redet durch sein Wort und durch seinen Geist so deutlich, dass niemand irre gehen kann. Das möchte ich nur sagen. Die Frage ist, haben wir den Willen, haben wir das Wollen, auf seine Stimme ganz echt zu hören? Diese drei hatten den Willen. Ob es der Lazarus war, er wollte mit seinem Herrn gehen. Ob es der Jüngling war oder das Kindlein, in allen dreien ist das Leben Jesus sichtbar geworden. Der Jesus will, dass sein Leben auch an uns sichtbar wird, weil wir bekennen dürfen, mit Christus gestorben zu sein und mit ihm in der Gleichheit seines Todes oder nach seinem Tode nun im Glauben bereits auferweckt zu sein mit Christus. Darauf kommt es an, ob wir mit Christus schon gestorben sind. Wenn wir noch nicht gestorben sind, können wir nicht an der Auferstehungskraft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus teilhaben. Weil er gestorben war, müssen auch wir sterben. Es hätte kein Leben gegeben, ohne vorher zu sterben. Der Jesus möchte uns das klar machen durch sein Wort und durch seinen Geist, was er uns persönlich zu sagen hat. Also von denen hier wird geredet, dass sie nicht wiedergeboren waren. Denn sie haben den Geist des Antichristus, neben Christus stehend. Das ist sicherlich wieder etwas anderes. Das ist vielleicht eine Figur des Demas, die hier genannt wird. Wir wissen nicht, welches Ende Demas gefunden hat. Aber eins wissen wir, wenn er wiedergeboren war, dann ist er nicht verloren. Dann wird ihn der Herr wieder zurechtgebracht haben, auch wenn es nicht mehr drinsteht, dann ist es eben erst später passiert. Das wissen wir alles nicht. Wir wissen sogar, dass der Herr Jesus auf dem Sterbebett mit solchen noch zurechtgekommen ist. Es ist aber beschämend, wenn der Herr Jesus erst uns aufs Sterbebett legen muss, damit wir willig werden, ganz in seine Nachfolge zu treten. Wollen wir es nicht lieber gleich jetzt tun? Wenn wir noch nicht wiedergeboren sind, dass wir bereiten Herzens werden, dieses Leben aus Jesus zu empfangen. Denn das bedeutet ja eigentlich alles. Das bedeutet Ewigkeit, ewig gerettet zu sein, Verbindung mit Christus zu haben, mit dem lebendigen Gott jetzt schon. Das bedeutet eigentlich, in der Fülle Gottes zu leben, von Gott recht sich lieben lassen. Alles das beinhaltet die Aussage, wiedergeboren zu sein durch unseren Gott. Ich glaube, dass die Ermahnungen des Neuen Testaments hinsichtlich des Heiligen Geistes für uns von großem Wert sind, beachtet zu werden. Das eine haben wir. Und zwar heißt es, und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. In dem Augenblick, wo wir den Heiligen Geist betrüben, verlieren wir ihn zwar nicht, aber er zieht sich an Wirksamkeit in uns zurück. Die Welt kann den Heiligen Geist nicht betrügen, weil die ihn gar nicht hat. Das ist eine ganz einfache Sache. Deshalb ist die Ermahnung nur an Kinder Gottes geschrieben, die können den Heiligen Geist betrüben. Durch was denn? Durch Ungehorsam. Und zwar den Ungehorsam, wenn wir wissen oder wenn wir forschen, was der Geist Gottes will, und wir tun es nicht. Das fängt nicht erst an, wenn der Heilige Geist uns das klar macht, sondern das fängt schon dort an, wo wir nicht untersuchen wollen, was der Heilige Geist uns zu sagen hat. Und dann geht es weiter. Steht in Epheser, war die Stelle, nicht? Epheser 4, 30, glaube ich. Ne? Bitte? Epheser 4, 30, das war die Bibelstelle, ich will sie noch dazu sagen. Und dann haben wir die weitere Stelle, die steht in Timotheus, 1. Timotheus 5, Vers 19. Da heißt, und den Geist löschet nicht aus. Also könnte nun jemand sagen, der Heilige Geist kann sogar in den Kindern Gottes ausgelöscht werden. Das meint die Bibel hier nicht, die meint etwas anderes. Die meint das Auslöschen des Geistes durch Ungehorsam von Gemeinden. Dass der Geist Gottes in Gemeinden nicht mehr wirken kann, durch ungehorsame Lehrsätze und so weiter. Durch Sünde und nach mannigfaltige Richter. Kann es dazu kommen, dass der Geist nicht mehr wirkt. Das ist Laodicea. Solche will Gott ausspeien aus seinem Munde, das heißt keine Gemeinschaft mehr mit ihm haben. Das etwa dürfte auf den Heiligen Geist anzuwenden sein, in Bezug auf unsere hiesige Frage. Langt das, Schwester? Oder ist das noch nicht?
Ja, ob der Anti, wenn die
ja, glaube ich schon. Ich glaube, dass alles das, was unserem Fleisch nahe zu bringen ist, auch unser Fleisch infizieren kann. Und je nachdem, wem und was ich mich öffne, von dem kann ich erfasst werden. Das ist ganz klar. Öffne ich mich der Lehre einer antichristlichen Lehrrichtung, dann werde ich von ihr erfasst. Das ist ganz klar. Eine Frage ist, wie weit ich mich von ihr erfassen lasse, das in der vorausgegangenen Frage liegt, inwieweit habe ich mich dieser Lehre geöffnet. Und der Teufel, der fasst zu. Ihr braucht nur einen kleinen Finger hinzuhalten. Das ist ganz klar, der fasst sofort zu.